Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Generationen von Schülern haben sich wohl durch die Lektüre von Alfred Döblins Roman Berlin-Alexanderplatz geschwitzt aus dem Jahr 1929. Auch Burhan Kobani, er ist inzwischen Filmregisseur, hat den Stoff jetzt verfilmt. Als Dritter nach Filiuzzi 1931 und Rainer Werner Fassbinder 1980. Und seine 13-teilige Serie plus Epilog hat Filmgeschichte geschrieben. Burhan Kobani hat seine Version fürs 21. Jahrhundert aber gefunden. Bei ihm ist die Hauptfigur Franz Bieberkopf nämlich ein Geflüchteter aus Guinea Bissau, der sich durch den Moloch Berlin schlägt und versucht, ein guter Mensch zu sein. Aber da ist dieser Reinhold auch eine ganz zentrale Figur im Roman, der ihn unter anderem zum Drogendealen verführt. Ja, der Film ist ein Plädoyer gegen Rassismus, für Diversität, kam auf der Berlinale gut an und jetzt mitten in der Black Lives Matter-Diskussion ist er natürlich aktueller denn je. Hat aber auch viel mit Burhan Kobanis Familiengeschichte zu tun. Ich habe mit ihm gesprochen und erstmal nach den großen Schuhen von Döblin und vor allem Fassbinder gefragt.
Ich war da furchtbar ignorant. Also ich habe nie, also ich, vielleicht auch, weil unser Ansatz nie am Klassiker irgendwie gerührt hat. Wir wollten niemals ein Period Piece machen, wo wir mit Rainer Werner in Konflikt geraten wären. Also so sehr ich seine Arbeit schätze, so sehr unterscheide ich mich, glaube ich, auch in der Arbeitsweise und im Stil. Es gab aber schon einen Abend, wo ich, also vor Dreh, und wo ich geträumt habe, ich war auf dem Set, auf meinem Set, und RWF kam vorbei und hat angefangen, Regie zu führen. Und die Leute haben nicht mehr auf mich gehört. Und ich habe dann im Traum die ganze Zeit geschrieben, fick dich, Rainer, lass mich allein, das ist mein Set. Aber das war so der einzige Moment, wo es mich wirklich sehr belastet hat.
Ich finde, die Übersetzung des Romans Berlin-Alexanderplatz in die Jetztzeit ergibt Sinn. Auch, dass die Hauptfigur Franz Bieberkopf jetzt ein Geflüchteter aus Afrika ist und in Berlin Drogen verkauft, in der Hasenheide. Obwohl er ja, wie im Roman, ein anständiges Leben führen will, was aber schwer gelingt unter seinen Lebensbedingungen. Das ist eigentlich wenig fiktional, oder?
Für mich hat es viel damit zu tun, dass ich habe zu dem Zeitpunkt schon über 10 Jahre an der Hasenheide gelebt und war halt ständig konfrontiert mit diesem Volkspark Hasenheide, dieser gutbürgerliche Park, wo es einen Minigolfplatz gibt und ein Freilichtkino und ein Streichelzoo und die Menschen mit ihren Familien da durchlaufen und auf der anderen Seite ständig konfrontiert sind mit den leider hauptsächlich subsaharischen Drogendealern. Und es so ein ekelhaftes Ist-Gleichzeichen gibt. Schwarz ist gleich Drogendealer. Und der Gedanke kam mir in den Park und auch nur im Zusammenhang mit diesen Männern. Also ich habe, gute Ideen sind so rar, man hinterfragt die dann nicht und versucht das dann mal auch so auszuarbeiten. Und ich fand einfach die Parallelen zu Franz Bieberkopf, der ja eben auch ausgegrenzt ist, der ein kleinkrimineller Tagelöhner ist, der versucht irgendwie seinen Weg durch Berlin zu machen, der nicht wirklich integriert ist in die Gesellschaft und in seinem parallelen Universum lebt, das so ein bisschen unsichtbar ist für die bürgerliche Mittelschicht. Das habe ich gesehen bei diesen Jungs im Park, oder das waren Parallelen, die ich irgendwie für mich übersetzen konnte in den Roman.
Sie, Burhan Kobani, sind in Deutschland geboren, haben in Baden-Württemberg Film studiert. Ihre Eltern aber kamen als politische Flüchtlinge 1979 aus Afghanistan. Also hat die Idee vielleicht auch ein bisschen mit der Geschichte ihrer Eltern zu tun?
Naja, also meine Eltern kamen nach Deutschland mit 2 Koffern und sonst nichts. Sie haben alles hinter sich gelassen und mussten von vorne anfangen. Und ich glaube, dass das bei ihnen so ein Grundtrauma ausgelöst hat, das zu mir durchgesickert ist. Also es macht was mit dir. Du kannst das nicht abschütteln. Ich glaube meinen Freunden und den Menschen, die mich lieben, dass sie meinen Phänotyp nicht wahrnehmen und dass sie mich nicht sehen als was Fremdes. Das Ding ist, ich kann es aber für mich selbst nicht abschütteln. Ich unterstelle mein eigenes, also die Wahrnehmung meines eigenen Fremdseins immer dem anderen. Ich kann damit nicht aufhören. Und das ist, wenn ich diese Jungs zum Beispiel in diesem Park sehe, dass sie über ihren Phänotyp Vorurteile auslösen, da entwickelt sich bei mir Brechreiz, weil dagegen kannst du nichts tun. Du kannst dich nicht umfärben, du kannst nicht irgendwie von heute auf morgen anders aussehen. Vielleicht überspitze ich es auch, weil ich meine Haare selbst rasiere und mich wie ein Hipster anziehe, aber ich lebe das irgendwie in den Figuren meiner Filme irgendwie aus.
Ne? Wie ist Ihr Verhältnis zu Afghanistan heute, falls Sie überhaupt eins haben?
Ich weiß nicht mehr, wer den Roman geschrieben hat. Nach Afghanistan kommt Gott nur zum Weinen. Ich glaube, das fasst die letzten 40 Jahre recht gut zusammen. So. Ich bin aufgewachsen in einer Welt der Anrufe, in der gesagt wurde, dieser Verwandte ist gestorben, dieser Verwandte ist, also ich bin also die ersten 10 Jahre meines Lebens habe ich eigentlich eine Trauerfeier nach der anderen erlebt, gefühlt. Das ist natürlich nicht eins zu eins wahr, aber und Natürlich bin ich hier geboren, aber ich bin mit Persisch aufgewachsen. Peu à peu hat sich auch die afghanische Community in Deutschland gebildet. Ich definiere einen Teil meiner Persönlichkeit als afghanisch und deutsch. So. Aber ich kann nicht anders als heartbroken zu sein, dass wir dabei sind, dieses Land wieder aufzugeben.
Brechreiz, sagten Sie eben. Wie empfinden Sie denn dann die Stimmung in Deutschland heute, gerade als jemand mit Ihrer Familiengeschichte?
Ich will Deutschland nicht verlassen. Ich will hier arbeiten. Ich will hier eine Familie großziehen. Ich will nicht aufgeben, daran zu glauben, dass es wieder besser wird, nachdem es erstmal schlimmer werden muss. Ich mache meine Arbeit, das haben Sie vielleicht auch schon woanders gelesen, ich sehe das als meinen Beitrag zum antifaschistischen Widerstand. Also ich finde, wenn man Filme macht, in denen man versucht, den Blick der Menschen umzulenken oder durch eine andere Linse zu führen, dass man dadurch die Möglichkeit von einem Paradigmenwechsel oder einer Umdeutung der eigenen Sicht irgendwie ermöglicht. Und das ist für mich das Gegenteil von dem, was Faschismus macht. Faschismus fokussiert auf ein sehr simples, klares Weltbild, was aber vor allem denen dient, die irgendwie den Blick führen. Und zu sagen, die Welt ist schwarz und weiß, sie ist gut und böse, es sind die und wir, das ist für mich kein differenzierter, demokratischer, pluralistischer Blick. Ich finde es sehr zerstörerisch. Und was ich mache in meiner Arbeit, ist, den Blick zu erweitern, aufzumachen und aber auch immer nur unter der Voraussetzung eines Zuschauers, der mit offenen Augen, offenen Herzen irgendwie in meine Filme reingeht.
Sie haben 2013, 2014, als Pegida und AfD gerade im Aufwind waren, Ihren Film Wir sind jung, wir sind stark über rechte Jugendliche in Rostock-Lichtenhagen zur Zeit der Anschläge 92 gedreht. Die Entwicklung rechter Tendenzen ist ja nicht besser geworden seit dem Film. Haben Sie das damals geahnt?
Also ich bin so davon ausgegangen, dass das wird kurz anschwellen und dann ist es weg. Aber was inzwischen passiert ist, ist glaube ich, dass Deutschland ist nicht das Problem. Es passiert ja überall. Es ist alles zieht in die Extreme und es gibt kaum noch irgendwie Berührungspunkte zwischen den Lagern, die immer extremer werden. Und das Schlimmste für mich als jemand, der Sprache so sehr liebt, wir haben keine Sprache der Uneinigkeit mehr. Also wenn ich im Netz, auf einem Blog oder in einem Kommentarbereich irgendwie nur noch versuche, stärker zu sein, aggressiver zu sein als der andere, die Diskussion zu gewinnen, statt irgendwie eine Art von Konsens zu finden, dann radikalisiert man sich ja automatisch. Und ich mag diesen Begriff der Sprache der Uneinigkeit. Wir verstehen uns nicht, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von etwas, aber wir können trotzdem uns auf ein Vokabular einigen, mit dem wir uns rational unterhalten können und trotzdem irgendwie ein Zusammenleben in der Gesellschaft möglich ist. Wenn wir das aber nicht mehr hinkriegen, dann das macht mir Angst.